Kannst du dich überwinden, als Düsseldorfer zu sagen, herzlichen Glückwunsch Leverkusen? Sprich mir mal nach. Herzlichen Glückwunsch Leverkusen.
Herzliche Glückwünsche nach Leverkusen.
Ich glaube, im Rahmen seiner Möglichkeiten mehr geht nicht, oder?
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen beim Pottwart. 0:0, 6-mal ungeschlagen. Hut auf, Hut ab. Bruno?
Ja, moin. Ich sag nur 5:0. Ach so, ist ein anderes Spiel, ne?
Genau, ja. Das ist ein anderes Spiel. Titel? Moin erstmal.
Ja, hallo. Hallo zusammen. Das ist eine Nullnummer. Das ist nix.
Ja.
Das ist halt 0:0.
Nicht verloren. Das ist aber nicht gut, eigentlich.
Nee.
Ja, das sagen sie in Braunschweig auch, ne? Nicht verloren.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, die können mit dem 0:0 deutlich besser leben, als wir es können.
Wem hilft das denn jetzt mehr? Braunschweig oder 96? Niemandem so richtig, ne?
Ja, ich habe schon geantwortet, ne? Oder?
Eigentlich ja. Und du?
Ja, es hilft Braunschweig mehr, klar.
Ja, ein Punkt.
Ja. Ja, ja. Also ist ja auch aus Braunschweiger Sicht auch etwas glücklicher.
Ja.
Sag mal so, 96 hätte das am Ende dann doch nach den Großchancen gewinnen müssen.
Ja.
So, nach der Schlussphase. Ansonsten war es bis zur 85. Minute. Konntest du die Zweikämpfe zählen, vor allen Dingen die in der Luft?
Ja.
Ansonsten war nicht viel, ne?
Es war auch so fair.
Ja, 96, keine gelbe Karte für 96.
Nee. Keine gelbe für 96, nur zwei, glaube ich, für die Braunschweiger, aber auch Fouls, wo man sagen würde, okay, kann man geben oder nicht. Ne?
Da müssen sich zwei Braunschweiger schon gegenseitig umrennen.
Ja, Skandal des Spiels. Der Spieler Ivanov, der danach noch weiterspielen musste oder durfte oder wollte, was auch immer, man hätte ihn natürlich sofort vom Platz nehmen müssen. Da waren wir uns jetzt im Vorgespräch ausnahmsweise mal alle einig.
Ja, muss man 96 zugutehalten, dass sie die Situation nicht ausgenutzt haben. Hatte auch so ein bisschen den Eindruck, jetzt spielen sie absichtlich nicht über Ivanovs Seite,
ja,
in der kurzen Phase. Also war allgemein viel los am Kopf, ne? Also ich habe das mal nachgeguckt, 57 Luftduelle, ja, das gibt's sonst nie in einem Fußballspiel. Ich habe das mal verglichen mit anderen, das ist doppelt so viel wie das, was in anderen Spielen passiert.
Also ja, das ist mehr als Manfred von Richthofen je geführt hat.
Das stimmt. Ja. Und das spricht wahrscheinlich nicht gerade für ein konstruktives Spiel.
Nee, das war lang und weit, gibt Unsicherheit oder so ähnlich. Wie heißt das nochmal?
Ja. So ähnlich.
Ja, schön war es auf jeden Fall nicht. Ja, wir sind alle so ein bisschen, wissen nicht ganz genau, ob das jetzt irgendwie gut war oder nicht. Das Spiel war auf jeden Fall kreuzlangweilig.
Ja, langweilig fand ich es nicht.
Siehst du, jetzt kommt er. Ich habe doch gesagt, er kommt irgendwie mit Taktik. Und gleich sagt er, nee, Taktik war das nicht. Ne? Aber es war zumindest kampfbetont, sagen wir es mal so.
Nein,
und jeder wollte den Ball möglichst weit weg von seinem Tor halten.
Das es war zumindest eine langweilig. Erste.
Okay,
es war
alles
langweilig.
Klar. Gut, ja.
Es war nicht langweilig. Das Kampfspiel, was alle erwartet haben. Es war irgendwie Gift drin, aber selbst das, was sozusagen von außen kam, irgendwie war erwartbar, Gott sei Dank nicht drüber, aber es war zumindest erwartbar und hinterher keine Tore. Insgesamt, keine Ahnung, 5 Torszenen überhaupt, das war mir für ein Derby viel zu wenig. Das war nichts. Ich habe immer geguckt, oben am Bildschirmeck da ploppten dauernd die Ergebnisse aus Pauli auf, tak, 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 eins am anderen, Hamburg auch. Und das einzige Spiel, wo nichts passiert, ist das, was groß auf dem Bildschirm war. Das war nicht gut.
Man kann nicht alles haben, aber wir haben ja einen Derby nächste Saison. Davon kann man jetzt ausgehen.
Und wir sind Gesamtderby-Sieger, wenn man das sozusagen über die Saison betrachtet, mit einem Sieg und einem Unentschieden. Da würde ich sagen, gucken wir mal. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob wir nächstes Jahr ein Derby haben. Tita, haben wir nächstes Jahr ein Derby?
Ja. Ja, ja, davon ist auszugehen. Also die Braunschweiger haben mir einen sehr gefestigten Eindruck gemacht, jetzt mal abgesehen davon, dass da konstruktiv nicht viel kam, aber die haben schon mit ihren schnellen Leuten und so, glaube ich, holen die noch ein paar Punkte. Also hier Felipe Gomez und wer da nicht alles rumturnt, die verteidigen gut, muss man auch sagen. Und vor allen Dingen können die gut grätschen, wie Kurucay da gezeigt hat gegen Teuchert. Also nee, also ich glaube schon, die sind so stabil, dass die Liga halten können.
Ja, der Kurucay, das war schon sensationell, muss man sagen. Wenn der den Teuchert erwischt, also wenn der Teuchert eher am Ball ist, dann ist es rot und
Krankenhaus
und alles, was dazugehört. Aber so wie es gelaufen ist, war es natürlich wirklich gut. Der hatte hinterher nochmal eine Rettungsaktion, muss man sagen. War das einer von den beiden, die da zusammengerasselt sind?
Ja, genau.
Ja.
Kurucay und der andere war ja dieser Finne.
Ja.
Mit dem finnisch-typischen Namen Ivanov.
Ja. Und der Kurucay ist so Eisenschädel offensichtlich. Der
ja, das ist das. Pikacic und er, glaube ich, die spielen zusammen Kopfgolf.
Genau. Tite, erklär doch mal. Ja. Tite, erklär doch mal kurz, warum das jetzt doch kein langweiliges Spiel war. Fasse dich kurz.
Ich fand das Spiel sehr, sehr intensiv. Und ich fand es deshalb spannend, weil ich immer darauf gewartet habe, dass 96 jetzt seine, also auf dem Platz, seine technisch-spielerische Überlegenheit dann auch mal ausspielt. Die es aber nicht zu Ende spielen konnten, weil Braunschweig, wie gesagt, gut verteidigt hat. Und ich bin ein Fan von guten Verteidigungsaktionen. Allerdings muss ja nicht unbedingt immer ein Braunschweiger sein. Und dann fand ich es auch eigentlich ganz spannend, wie Braunschweig das dann in der zweiten Hälfte vor allem gespielt hat, halt mit ihrem Tempo, das sie haben. Und auch da hat 96 wiederum ganz gut verteidigt. Also kampfintensiv, sehr verteidigungslastig, mit Ball am Fuß, kein Genuss, aber langweilig fand ich es jetzt nicht.
Naja, wie halt 0-0. Ne? Du wartest immer drauf, der das nächste Tor schießt, geht als Sieger raus.
Es gibt nur ganz wenige 0-0s, denen ich wirklich was abgewinnen kann, ehrlich gesagt. Und das gestern gehörte nicht dazu, ehrlich gesagt.
Ja, du warst noch euphorisiert vom Marathon wahrscheinlich, ne?
Ja, das kann gut sein. Zumal ich beim Marathon auch schon 2 isotonische Erfrischungsgetränke getrunken habe.
Tatsächlich?
Ja. Mhm. Und da war was los und ich habe ständig applaudiert.
Vor allem in den Pausen, als die ersten Nigerianer weg waren und eine halbe Stunde bevor der nächste kam. Ne?
Ehrlicherweise, da stand ich ja noch draußen am Fenster, da war ich noch gar nicht unten. Aber als dann die Masse kam, da bin ich runtergegangen und da habe ich dauernd applaudiert. Und dann dachte ich, okay, jetzt applaudiere ich mal schön weiter hier beim Spiel.
Ja.
Nee, das war dann aber nicht. Also es war keins der 0-0s, den ich was abgewinnen kann. Mir ist aufgefallen, dass der Halstenberg ganz häufig hinter seinem Gegenspieler her musste, weil er das Tempo nicht halten konnte. Das liegt nicht am Stellungsspiel, sondern es lag einfach daran, dass der Gegenspieler schneller war.
Er war langsamer. Die Braunschweiger hatten offensichtlich ganz bewusst ihre schnellen Leute dann nach vorne geholt.
Kann gut sein, ja.
Und dabei hatte Halstenberg aber, das ist mir aufgefallen, diese eine Rettungsaktion, die hat unter Umständen das Gegentor verhindert, ja. Als er dem Stürmer, das war der Gomez, den Ball so vom Fuß spitzelte, so in letzter Sekunde. Das ist eine geile Szene tatsächlich von ihm. Aber er war nicht so präsent, wie er sonst im Spiel ist. Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Ja. Genau. Tresoldi sollte vielleicht demnächst von Beginn an mit einem Torwart spielen, weil der holt sich eigentlich jetzt in jedem Spiel. Dieser war nicht so schön wie der beim letzten Mal. Da hatte er so einen Doppelverband auch um den Hals rum. Von oben nach unten und von links nach rechts. Also
ganz, das sah so ein bisschen aus wie der Helm von Peter Schech, ne? So das letzte Mal nur in weiß.
Improvisiertes Ding. Heute wieder verbunden, trotzdem weitergespielt, macht einen Kopfball, fängt wieder an zu bluten, muss man ihn runternehmen?
Ja, man muss ihn runternehmen. Es ist diese Aufopferungsbereitschaft von Tresoldi, die ist wirklich erstaunlich und im Vorgespräch eben auch gesprochen. Ich habe euch gut zugehört. Ja, war abgemeldet, war dies und das. Muss aber auch sagen, der Tresoldi hat, also seine Rolle, die er da hat, ist immer Innenverteidiger zu binden. Er hat ja abwechselnd gegen den Bisakcic gespielt, Kurucay, da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist kein Spaß, Freunde, kein Spaß.
Nee, gegen beide nicht,
glaube ich. Und das ist wirklich zum Teil, da tut er mir auch ein bisschen leid und vielleicht sollte man über seine Rolle da auch mal nachdenken. Er wirklich, der führt jedes Spiel, führt der Ringkämpfe. Das ist Muskeltraining, was der da macht. Das ist Krafttraining sozusagen. Und der hat natürlich mittlerweile ein paar Muckis, aber der kann einfach andere Sachen viel, viel besser als das. Und ich glaube, Tresoldi müsste sich mal mehr lösen, müsste mal mehr in die Zwischenräume gehen. Teuchert für diese Zweikämpfe nicht. Ich meine, der spielt ja auch Spitze. Ich meine, der weiß schon warum, weil es weh tut.
Ja.
Aber Tresoldis Aufgabe ist offenbar, sich da aufzureiben, aber dann hast du halt auch die Kraft nicht mehr, dann zum Kopfball hochzugehen. Da hat er eine irre Qualität, zum Torabschluss zu kommen. Da hat er auch eine gute Qualität und er wirkt immer auf mich, wenn der Ball dann zu ihm kommt, wirkt er auf mich so kraftlos, dass er sich dann auch nicht mehr richtig konzentrieren kann. Mhm. Man stellt euch vor, ihr müsstet gleich boxen und kommt aus dem Boxring und dann müsst ihr mit 5 Bällen jonglieren. Also das eine geht vielleicht nicht mit dem anderen. Und da würde ich seine Rolle mal neu definieren. Das andere ist, was ich zu Tresoldi auch nochmal sagen muss, ich war gestern nochmal am Stadion, habe mich dann beeilt, bin dann zum Stadion gefahren, habe schon geahnt, bei 0-0 passiert jetzt nachher nichts. Ich hatte gehört, vorher, wenn sie gewinnen, machen sie Stadion auf, vielleicht Party. Oder wenn sie verlieren, ist ja klar, am Zaun und Fans kommen dann dahin und dann muss die Mannschaft sich stellen. Und so beim 0-0 ist sicherheitstechnisch der Best Case sozusagen. Und da standen da schon 17 Polizeiwagen, 30 Fans und war schon klar, ist nichts los. Und die 30 Fans warteten halt auf den Mannschaftsbus. Der Mannschaftsbus ist aber hintenrum, also durch die Hintertür quasi reingekommen. Und dann auf einmal fuhren so die ersten Leute raus mit dem Auto, grüßten nicht, blieben nicht stehen. Kunze mit dem Fahrrad vorbeigeradelt, auch nicht stehen geblieben. Die Fans standen da, haben nur geguckt, bleibt keiner stehen, was ist denn jetzt los? Wo ist der Bus? Ah, hintenrum reingekommen, um Gottes Willen. Und dann, also ein wirklich schwacher Auftritt der Profis von 96 nachher, muss ich sagen. Also wollten den Kontakt zu den Fans, die da waren, das waren ja nicht die Ultras, die in Braunschweig waren, dann halt nicht suchen. Aber Tresoldi kam dann zu Fuß raus, hat ja noch keinen Führerschein, hat den Torwart immer noch an, also er hatte den Kopfverband immer noch an und redet mit den Leuten, jetzt nur das Nötigste auch, aber er hat jeden Selfie-Wunsch erfüllt. Gut. Mit Kindern hat noch gelächelt, er war wirklich kreidebleich im Gesicht,
ja.
Hatte dann entsprechend, das war wirklich nicht gut aus und hatte noch den Turban da auf. Welcher Profi macht das? Ganz, ganz wenige. Und der Junge ist 19 und stellt sich dahin, stellt sich den Fans, die wirklich applaudiert haben, da war jetzt auch keine blöde Stimmung oder so, und wird da von seinem Vater abgeholt und dann fährt er dann in Ruhe nach Hause und winkt nochmal. Also das war ein ganz bemerkenswerter Auftritt.
Was mich interessieren würde, ist, Kunze mit dem Fahrrad, fährt Kunze E-Rad oder hat er eins so P-Rad? Also
nee, es war so ein Holland-Rad. Das war so, aber ein gut, ein schönes. Also war Holland so ein Tracking-Bike, würde ich vielleicht sagen. Aber
nicht
Holland,
nicht so ein,
ganz aufrecht saß er da.
Nicht so ein Holland-Rad, wie so junge Mädchen es fahren, so mit so einer bunten Klingel oder so?
Nein, nein, nein. Das passt doch nicht zu ihm so richtig. Nee, das ist halt
mit so einer Blume drauf.
Ja. Also ein ganz normales Fahrrad. Währenddessen, Lars Gindorf kam auch mit dem Rad. Das schien mir ein E-Bike zu sein. Der war schon ganz schön, hatte eine ziemliche Geschwindigkeit drauf. Und das sah sehr, sehr sportlich aus, das
E-Bike?
Fahrrad. Ich glaube, der hat ein E-Bike, ja. Aber der war jedenfalls sehr schnell oder hat ordentlich reingetreten.
Ja, wenn er ein E-Bike hat, ist er schnell. Ohne, also Kunze.
Hollandrad.
Pedalkraft,
ja. Oder ist das ein Dienstrad, das noch von einem holländischen Spieler von uns übrig geblieben ist? Sein von Hintum.
Brüching,
hatte der kein Auto. Van Hintum.
Van Hintum, der ist zum Training gesurft, glaube ich, ne? So war es doch, oder?
Keine Ahnung, aber ja, vielleicht sind das noch so alte Dinger, die im Keller stehen, ja, und bei Bedarf rausgeholt werden.
Wusstest du eigentlich, dass es Schachboxen gibt? Du sagtest ja eben irgendwie erst Boxen und dann Jonglieren. Es gibt Schachboxen. Hm. Ja, war eine Frage bei Jauch.
Duathlon.
Ja. Also das heißt, Schachboxen.
Und wie läuft das dann ab?
Immer abwechselnd. Du fängst mit Schach an. Dann ziehst du die Handschuhe an, prügelst dich und dann sitzt sie wieder an Schachbrett, wieder prügeln, wieder Schach, wieder prügeln und am Ende ist Schach.
Genau das meine ich, das könnten die wenigsten, glaube ich.
Ja.
Das ist schon schwierig.
Ja.
Boxen, Puls 180 und dann nochmal.
Das könnte die wenigsten, ist auch eine geile Aussage. Irgendwie. Ja, natürlich könnte das die wenigsten.
Also Puls 180, jemand, die Dame da bewegen, also mit Handschuhen womöglich.
Nein, die Handschuhe darfst du ausziehen.
Ah, okay.
Ja. Und musst du dann mal wieder anziehen, sonst hast du in beiden Fällen
Probleme. Räumst du mit dem Handschuh gleich das ganze Feld ab da.
Ja, also Tresoldi, aber vielleicht ist Jonglieren noch schwerer als Schach. Beim Schach kannst du dich auch einfach hinsetzen, brauchst ja nur eine Figur bewegen. Jonglieren ist wahrscheinlich schwerer. Ja, Tresoldi, man ahnt das aber auch, wenn man ihn so sieht, auch auf dem Platz. Das ist ja jemand, der immer irgendwie der so eine positive Botschaft transportiert auf dem Feld. Der lacht immer irgendwie und freut sich, der hat Bock auf Spielen. Der ist wahrscheinlich noch nicht so abgezockt, vielleicht wird das auch nie. Also guter Typ eigentlich.
Ja, eigentlich schon, aber wie Tite schon sagt, im Spiel kommt dann tatsächlich am Ende zu wenig Ball raus, sag ich mal so. Bei all den Möglichkeiten, die er, glaube ich, hat. Das sieht man ja bei Teuchert, hast du das in Braunschweig ganz gut gesehen. Der Teuchert lässt sich da so ein bisschen, sucht nicht den Kontakt zu den Verteidigern, ne? Lässt sich da fallen, wartet auf den Ball, der da irgendwann mal vertikal kommt und so. Er hat ja so ein, zwei Möglichkeiten auch gehabt. Diese Kurucay-Nummer haben wir schon besprochen. Das wäre sowas gewesen, ne? Und er hatte im 16er auch noch einmal den Ball, den er sich dann einmal zu weit wieder vorgelegt hatte. Mhm. Einmal so häufig gedreht. Also er hat dann schon seine Möglichkeiten gehabt und er spielt natürlich eine andere Rolle da in diesem. Und es wäre vielleicht mal zu überlegen, ob Tresoldi ein bisschen mehr Freiheit bekommt da.
Bikacic hat ihn wahrscheinlich die ganze Spiel voll gelabert.
Das war eine Petze, ne? Habt ihr das gesehen? Bikacic immer, der Spieler blutet, Schiri, der darf nicht spielen. Und so, habt ihr das gesehen?
Ja.
Der ist eine richtige Petze.
Ja, ich glaube.
Also vorher fügt er ihm die Wunde zu und dann sagt er blutet oder was.
Ja, genau.
Er ist nicht derjenige, mit dem man nach dem Spiel Kaffee trinken will, aber das ist vielleicht auch gar nicht seine Aufgabe. Also, Pikachu, jetzt.
Nee, der geht mit dir irgendwie, weiß ich, Knochen sägen.
Wahrscheinlich, ich glaube, das strahlt er auch aus. Und ein Wort noch zu Lars Gindorf, bevor wir uns mal aus dem Spielfeld direkt entfernen. Gut oder nicht gut? Chance vergeigt, aber mutiger Auftritt eigentlich, oder?
Mhm. Ja, fand ich zumindest. Also das Ding, ja, das ist dann schon, eigentlich musste ihn machen natürlich, aber Herrgott, dann kriegt er ihn da nicht durch die Beine. Und schade eigentlich. Ich hätte ihn gern früher gesehen, auch vor dem Hintergrund, dass mir Tresoldi wegen der Kopfwunde da gehandicapt schien. Ja. Und da hätte man irgendwie reagieren müssen aus meiner Sicht. Das wäre so die Chance für Gindorf gewesen. Ich weiß nicht, wie weit der Nielsen da gewesen wäre, so also als Tresoldi-Ersatz. Ich fand es tatsächlich so, ich würde sagen, das war eine Bewerbung für mehr, trotz der vergebenen Chance.
Dir?
Ja, ja, also genau, also Lars Gindorf ist mir auch im Training aufgefallen, der braucht noch ein bisschen Zeit, um das, um sich da anzupassen ans Niveau. Also Regionalliga ist halt tatsächlich was anderes als zweite Liga. Aber
hat seinen Vertrag jetzt, ne?
Also ja, er hat jetzt seinen Vertrag, aber man hat das, er war ja auch in der Vorbereitung im Winter, war ja schon dabei. Und er hatte da auch in den Testspielen, hatte er auch ein paar Probleme noch mit dem, mit seiner Handlungsschnelligkeit und der Handlungsschnelligkeit der Gegner vor allem. Mhm. Und man hat es ja gestern dann auch gesehen, ich glaube, in der Regionalliga ist das Ding drin. Mhm. In der Zeitlupe war ganz deutlich dann auch nochmal zu sehen. Tunnel, ne? Die Beine waren auf von Hoffmann. Der hat da durchgezielt. Ja. Der wollte das auch. Ja. Und der Torwart hat das provoziert, dass Gindorf das macht. Und hat dann schon in dem Moment das Knie reingezogen, indem er halt der Ball den Fuß verlässt. Und das ist dann nochmal, das lernt er dann. Aber das ist schön, dass man das auch noch hat, vielleicht. Also Gindorf, mit dem hat man ja ein bisschen Geduld, genau wie bei Tresol, die auch und so. Die dürfen bestimmte Dinge machen, die anderen nicht machen. Wenn Teuchert vor dem Torwart gestanden hätte, glaube ich, erstens hätte er ihn reingemacht, hätte ihn nicht reingemacht, hätten alle ihn jetzt verteufelt. Bei Gindorf geben ihm die Leute die Zeit. Genau. Das ist auch gut so. Und ich glaube, dass er sich immer mehr an dieses Niveau dann auch gewöhnen kann. Und tatsächlich würde ich ihn gerne in der zweiten Liga auch mal über die komplette Spielzeit sehen, weil der hat ja noch andere Sachen, außer jetzt irgendwie Tore zu schießen. Der kann schon so ein Taktgeber sein, der so Momente, so wie man das bei Oden mal gesehen hat, ne, der hat so Momente oder Ideen, die andere halt dann nicht haben. Also Louis Schaub war ja jetzt, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, war ja jetzt dann sollte der Spielgestalter sein, in so einem Spiel, wo es nur um Kampf geht, wo der Ball nur über einen drüber fliegt, absolut verlorener Posten.
Tja, hätte man sich, würde ich sagen, vorher denken können, aber...
Ich habe mich gewundert, dass ich da Louis Schaub sehe. Von Beginn an zumal. Also ich hätte...
Ja. Ja, ihr seht das Training seht ihr nicht. Also Schaub ist wirklich... naja, also sag mal so moderne Trainingsform. Tut mir leid, kurzer Ausflug in die moderne Trainingsform.
So, für alle die uns jetzt zuhören. Jetzt die Gelegenheit, sich einen Tee zu machen, einen Kaffee zu holen oder draußen vielleicht mal den Rasen zu mähen.
Genau, es geht um Spielformen im Training. Die sind meistens... mit 4 gegen 4 oder 5 gegen 5, also ein bisschen kleineres Feld, immer doppelte 16er-Länge. Und da ist Schaub in diesem, man nennt das dann in diesem Minigame, ist Schaub wirklich ein überragender Kicker. Also früher hätte man gesagt, den kannst du in der Halle spielen lassen, aber nicht draußen. Ein überragender Kicker, wenn man es schaffen würde, und dann kommen wir wieder zu Leverkusen, dieses Minigame aufs Großfeld zu übertragen, wenn er diese Rolle dann auch auf dem Großfeld so ausfüllt, dann Leverkusen macht das so tatsächlich, die spielen das so, dann wäre es ein Gewinn. Aber bei Louis Schaub ist es so, dass er diesen Transfer nicht hinbekommt von dem Kleinspielfeld aufs Großspielfeld und er sich immer überall irgendwo aufhält und dann versucht, irgendwas zu initiieren. Ich habe immer den Eindruck, der versucht halt irgendwas aus der Situation zu machen und trifft dann einfach auch nochmal dann zu oft falsche Entscheidungen oder zu spät die Entscheidung. Und dann, man sieht ja, dass der kicken kann, aber das ist halt auch leicht ausrechenbar, wenn du eine Figur auf dem Feld hast, die das Spiel machen soll, der nur einen linken Fuß hat, weißt du immer ganz genau, wie kannst du ihn stören, mit 2, 3 Mann, dann ist der Ball wieder weg, weil er sich zu spät entscheidet. Das ist dann leider bisher, also in dieser Saison auch enttäuschend.
Kurzer Ausflug in die vierte Liga, sind die Relegationsspiele jetzt wieder in Gefahr?
Ich habe das heute Morgen gesehen, sie haben verloren 1-0 offensichtlich auswärts, aber punktemäßig sind sie immer noch so gut aufgestellt, dass ich sehe überhaupt keine Gefahr, ehrlich gesagt. Ich glaube, die laufen da so durch.
Ja, ist eine super junge Truppe, also das ist im Prinzip eine erweiterte A-Jugendtruppe, sage ich mal. So, die kommen gerade eben aus der U19, da passiert das mal. Also ich glaube nicht, dass die sich das noch nehmen lassen. Gut. Also die Meisterschaft in der Regionalliga auf jeden Fall nicht. Ob es dann für Würzburg reicht in der Relegation, wird man sehen. Aber nee, die werden schon Erster.
Schauen wir mal. So, gucken wir mal an den Rand des Feldes. Daniela Behrens war da, die Innenministerin des Landes, hat sich das angeguckt und bittet jetzt die Herrschaften von Braunschweig und Hannover nochmal wieder zum Gespräch. Was wird denn da passieren mutmaßlich?
Naja, du hast wieder Leute getroffen und verletzt und so weiter. Also jetzt der Ordner mit dem...
Ja.
Der zu nah am Böller war.
Ja.
Dann hat es irgendwie irgendeine Pyrorakete aus dem 96-Block hat eine Zuschauerin getroffen.
Richtig, das will also kein Mensch.
Das, ne? Das ist deutlich drüber. Das ist, zumal man ja auch weiß, das wird ja immer gesagt, wenn man dann mal ins Gespräch käme öfter, manchmal kommt man es ja mit Leuten aus der Szene, die dann sagen, ja, nee, wir passen da schon auf, haben die Kurve gut im Griff und so. Na, ich weiß nicht genau, ob das geht überhaupt. Also es ist ja jetzt kein organisiert, hierarchisch organisierter Haufen so richtig. Tun zwar immer so, aber du hast natürlich dann einige, da ist Bier im Spiel und was sie da mit den Fackeln da machen, Das ist deutlich drüber. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, wenn wir sagen, das ist normal, ich finde, das ist nicht normal. Wenn die Kurve das nicht im Griff hat, dann muss man denen das Spielzeug wegnehmen. So. Also welches Spielzeug auch immer, entweder Derby-Erlebnis im krassesten Fall, so wie Behrens das angekündigt hat, oder eben die Pyros unterbinden. Das ist ganz schwer möglich, weil die sich viel einfallen lassen. Jetzt hat man da gesehen, gibt es ja Bilder, da ziehen die Pyros aus den Rohren da, aus den Zaunrohren raus. Das sieht so aus wie so Bratwürste, die man da so, da so rauszieht. Wie man das verhindern kann, wenn man das will. Ich finde, Frau Behrens spricht da mit den falschen Leuten. Was soll denn ein Profi-Club, ich sag mal, mit einer Geschäftsstelle und jeweils zwei Fanbeauftragten, was sollen die denn gegen 800 Ultras jetzt machen? Also, wie stellt man sich das denn vor? Man muss doch dann mit den Leuten reden. Und ich hab noch nicht davon gehört, und das gab's auch noch nicht, dass Daniela Behrens jetzt irgendwelche Fangruppen eingeladen hätte, die jetzt ernst zu nehmen wären, weder aus Braunschweig noch aus Hannover. Mhm. Oder aus was weiß ich woher. Aber ja, also das ist bisher, ist das ein Versuch, der jetzt so ein bisschen radikaler klingt als das, was wir früher von Pistorius gewohnt waren. Aber wenn sie das nicht konsequent zu Ende macht und wenn sie da nicht hinterher bleibt oder ihre Leute da nicht konsequent dahinter bleiben, wird sich überhaupt nichts ändern. Außer, dass dann vielleicht mal gesagt wird, da bleibt eine Kurve leer. Das ist dann natürlich der radikalste Schritt.
Ja, du änderst auch nichts, wenn du nur mit Braunschweig und mit Hannover sprichst, ne?
Weil, ja gut, das
weil
sind
Fans, weil Fanszenen, Ultraszenen gibt's ja auch in anderen.
Ja, wir sind ja Niedersachsen, insofern haben wir dann von der Fanszene, da guckt man nochmal nach Osnabrück, Wolfsburg, vielleicht auch. Die haben ja auch irgendwie eine Szene, so. Aber du musst natürlich vor allen Dingen mit Hannover und Braunschweig sprechen, weil das siehst du ja schon an der Strafentabelle, welche Teams da die meisten Kosten verursachen jetzt für die Clubs selber. Das ist ja auch ein irrsinniges System, dass dann eine Profigesellschaft bestraft wird für etwas, was andere machen. Und das ist ja auch, also da kriege ich einen Knoten im Kopf, wirklich bei diesem Strafsystem. Und das bringt gar nichts, im Gegenteil, das wird immer mehr. Und was man da jetzt gegen tun kann, ob man das jetzt organisiert so, dass Pyros eben im Stadion dann nicht gefährlich sind, in welcher Reglementierung man das auch irgendwie hinbekommt, weiß ich nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe, aber so wie es dann läuft, dass immer ein paar ausscheren, das muss man einkalkulieren dann. Und dann ist es einfach nicht zu erlauben, ist einfach zu verbieten, sowas.
Ja, das ist ja, vieles von dem ist ja verboten und es passiert trotzdem, ne?
Ja, das sind vor allem die Raketen, die mir da Sorgen machen, die jetzt immer mehr werden. Also diese, das sind ja so kleine, was sind das für Dinger da, die ich da sehe? So kleine rote Raketen waren das jetzt gestern, die da aus dem Block irgendwie in die anderen Blöcke gingen. Das ist das, was auf jeden Fall unterbunden werden muss, ne? Aber wie du da jetzt reinkommst an die Vögel, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Man kann sie ja mal einladen. Also man kennt die Leute, ja. Also zumindest sind die Leute den Fanbeauftragten bekannt. Und einige sind ja dann auch immer so inoffiziell so ein bisschen im Gespräch mit Offiziellen. Also das könnte ja stattfinden. Aber da musste man den ernsthaften Versuch auch starten, das zu tun.
Die Frage ist, ob sie sich mit den Fangruppen hinsetzt, um da irgendwas zu bewirken, oder ob sie eher auf eine drastische Art und Weise versucht, das Problem zu lösen. Im Moment ist eher Zweiteres der Fall, ne?
Im Moment, ja. Ist halt die Frage, ob das zielführend ist. Also, ne, also man hat ja ein Ziel. Man möchte die Gefahr, die von Pyro ausgeht, möchte man auf irgendeine Art und Weise aus den Stadien haben. So, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Da kannst du sagen, wir verbieten das. Hilft nicht.
Da merkt man, dass es nichts bringt.
Genau. So, dann kannst du sagen, wir sanktionieren das jetzt, nachdem wir es verboten haben. Hilft auch nicht. Und dann kannst du als nächstes, okay, wir steigern die Sanktionen. Dann sind dann am Ende, wahrscheinlich musst du die Fans dann, sind dann einfach keine Fans mehr in den Blöcken und dann gibt es auch kein Pyro mehr. Das wäre jetzt die einfachste Variante. Oder wenn du das Ziel hast, die Gefahr, die vom Pyro ausgeht, einzudämmen oder beziehungsweise unter Kontrolle zu haben, dann musst du mit den Leuten sprechen, vielleicht auch. Das ist die Alternative zu, es gibt keine Fankurven mehr, keine Stehplätze mehr. Und wenn du das nicht tust, musst du halt die Stehplätze wegnehmen und die Fankurven halt leer lassen.
Genau. Ja, was Behrens ja will, sie will diese Menge an Polizei reduzieren, habe ich so das Gefühl. Das heißt schon, diese Spiele werden weiterhin unter Polizeischutz und Beobachtung stattfinden, aber sie möchte dann nicht mehr mit 20 Hundertschaften irgendwie jedes Derby begleiten, ne? Was natürlich auch vollkommen wahnwitzig ist, muss man ganz klar sagen.
Ja, musst ja auch sehen, von der Einschätzung her, gestern, ich habe ja gesagt, standen dann gestern 100 Polizistinnen und Polizisten in 17 oder 18 Wagen waren das da gestern, nach einem 0-0 im Derby. Das weiß von uns jeder, dass danach gar nichts los ist am Stadion. Und von der Einschätzung müssen die da jetzt sein, können die nicht was anderes machen in der Zeit. kann man nicht irgendwie zwei Wagen hinschicken und sagen, ja, so in höchster Not vielleicht, und dann rufen die halt die anderen 15. Also ob das jetzt sein musste, weiß ich nicht. Und wenn wir über Pyro reden, reden wir ja nicht über Polizei. Also die Polizei hat ja jetzt mit Pyro, die geht ja nicht in die Blöcke, wenn Pyro gezündet wird. Das ist ja nicht der Fall. Die Polizei geht dann in die Blöcke, wenn es, so wie St. Pauli, wenn halt, soll ich sagen, also da eine angeblich eine Prügelei ist, wo jemand in Lebensgefahr ist, dann gehen die dann in den Block rein, aber noch nicht wegen Pyro. Also da, das hat jetzt mit Polizei jetzt weniger zu tun. Und es ist ja außenrum, jetzt abgesehen von der Schlägerei in Peine in der Nacht vorher oder zwei Nächte vorher, ist ja außenrum jetzt Anfahrt, Abfahrt, ist ja jetzt auch nichts passiert. Zumindest nichts, was ich gehört hätte.
Wie, es wird ja auch immer wieder diskutiert, die Kosten für die Einsätze auf die Vereine zu übertragen. Bremen geht da so ein bisschen voran. Auch das hat Daniela Behrendt ja nochmal wieder ins Spiel gebracht. Wäre da der Sache geholfen irgendwie? Also würden die Vereine sich dann mehr bemühen, einfach, dass da weniger passiert, dass da Ruhe ist? Oder wie würde das dann laufen?
Ich glaube, sie müssen sich zwangsläufig bemühen. Sie müssen ihre Bemühungen intensivieren, weil das dann eine ganz erhebliche Kosten wären, die auf sie zukämen. Mhm. Das ist nochmal eine ganze Ecke anders als mit den Pyrostrafen, die wir da jetzt sehen.
Weißt du was, Bruno, die zahlen das dann einfach und die bemühen sich dann null. Ich meine, was willst du denn machen? Also ja, wie soll denn diese Bemühung aussehen?
Wie viel willst du denn zahlen, Tite?
Ja, aber, also, ja, aber wie soll die Bemühung denn aussehen? Was sollst du machen?
Wie du schon sagst, ich glaube, dass das mit dem Gespräch suchen genau der richtige Ansatz ist. Ne? Du musst mit den Fangruppen, also weil wenn die Alternative die ist, dass irgendwann die Blöcke, die Fanblöcke leer bleiben, spätestens das ist ja so die ultimative Ansage an die Ultras, zu sagen, hör zu, die aktive Fanszene kommt ja nicht mehr rein, wir machen die ganzen Blöcke zu, weil das einfach zu teuer wird für uns, wir können das nicht mehr bezahlen. Mhm. Ja, du gerätst ja so als Zweitligist mit dem Etat, den du hast, der ja vergleichsweise übersichtlich ist, bist du ja irgendwann an der Kante. Ja, 96, wenn du Martin Kind fragst, und wir haben ihn ja gefragt, der hat jetzt schon den Pott voll und möchte es am liebsten heute als morgen einstellen, aber in dem Moment, wo die Kosten steigen, wirst du den Druck erhöhen, das wird so sein. Welche Maßnahmen sie dann treffen, ob sie da Zugang finden und ob das dann am Ende fruchtet, das kann ich dir nicht sagen, aber du wirst irgendwas machen müssen. Ne?
Ich glaube, was du sagst, 0-0 ist tatsächlich der größte Glücksfall, was die Eskalation von Gewalt angeht im Nachgang von so einem Spiel. Also haben wir das zumindest
erreicht. Gut hingekriegt.
Haben wir gut hingekriegt letztes Mal. Und
Lars Gindorf ist in Wahrheit, er hat den Friedensnobelpreis
gekriegt. Genau. Ich würde mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels anfangen. Ja. Nicht gleich ins oberste Regal greifen. Ja,
ob er liest oder nicht, das werden wir noch rausfinden. Also hoffentlich bald mal ein Interview.
Ja, wahrscheinlich so Fahrradreparaturanleitung.
Ja. Genau. Ja, und nächste Woche können wir wieder, ich meine, okay, musste mal sein, man merkt ja, wie stark das dann doch noch irgendwie emotionalisiert, ne, im Nachgang von so einer Geschichte. Aber ich glaube, die Diskussion wird uns ja, Tite, wahrscheinlich auch noch begleiten in den nächsten Tagen. Wann soll dieses Treffen sein?
Das Treffen jetzt mit den Clubs?
Mit den Clubs, also Behrendt mit den Clubs,
das meine ich. Das will sie heute, glaube ich, sagen, aber okay. Bei Aufnahme dieser Runde hier weiß ich es noch nicht.
Das heißt, wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, ne?
Ja,
glaube ich. Nachbesprechung.
Ja.
Genau.
Sie sollte sich wirklich die Gesprächspartner gut aussuchen. Und dieses Mal vielleicht, und das sind ja jetzt keine. Also man bekommt ja schon aus der Fanszene Leute, die da jetzt nicht mehr so tief drinstecken, die auch für was stehen und für was sprechen können, die jetzt keine Fackel mehr in der Hand haben oder so. Mhm. Oder jetzt kein Stadionverbot haben. Also muss ich das jetzt nicht so vorstellen, als wenn das alles als wäre Ultra gleich ultra kriminell. Ist es in manchen Fällen vielleicht, aber jetzt nicht bei allen.
Stimmt.
Und da kann man mit Sicherheit auch Gesprächspartner finden.
Gut, das warten wir ab. Wir freuen uns auf das Spiel gegen St. Pauli.
Wir freuen uns allgemein, ne? Also ja. So, Wetter ist schön, zumindest scheint die Sonne, ein bisschen kalt.
Bisschen kühler, genau.
Aber egal.
Aber bis die Eisheiligen nicht vorbei sind, können wir uns des Wetters ja auch nicht sicher sein.
Ich weiß gar
nicht.
Wann sind die Eisheiligen?
Weiß ich nicht genau.
Das war jetzt aber mal akkurat ins Blaue geknallt.
Aber noch nicht.
Später.
Ja, irgendwann.
Wenn jemand weiß, wann die Eisheiligen sind, wir haben auch Fanpost unter, ne?
Unter podcast@haz.de.
Ja, genau. Gerne.
Da kann man hinschreiben, auch sonst irgendwie, wenn ihr Anregungen habt. Also, das war ein Exkurs. Heute mal nicht ins Taktische, sondern ins Drumherum. Und wir warten auf St. Pauli. St. Pauli hat zweimal verloren. 96 hat sechsmal nicht verloren.
Wir wissen gar nicht mehr, wie verlieren geht.
Richtig. Wie ist der Tipp?
Oh. Ich glaube, die werden sich schwer tun. Also unentschieden, irgendwie 1-1 oder so. Ja, 1-1.
Nee, pass auf, ganz klar, 3-0 gewinnt 96. St. Pauli verspielt noch Platz 2 auf der Zielgeraden. Das ist wirklich komisch jetzt gerade, was da passiert.
Du freust dich
so
natürlich.
Gefestigt, St. Pauli jetzt.
Nee, für Düsseldorf meine ich.
Nee, nicht, weil jetzt Düsseldorf dann es weiter wird, was sie natürlich.
Er tut immer so, als würde er nicht an Düsseldorf denken.
Nein, ja. Niemals. Aber das sind jetzt nicht mehr. Wie viele Punkte sind es noch? Abstand? Weiß ich nicht. So viel
sind es. Es sind, glaube ich, jetzt noch 5 oder so.
Ja.
Von Düsseldorf zu St. Pauli, die jetzt Zweiter sind. Kiel ist Erster gerade. Also insofern.
Ja, ja. Also, ja, irgendwie geht denen Spannung verloren. Schade, weil ich hätte jetzt so gern, also, ne, St. Pauli taktisch auch ganz, ganz wunderbar. Ne? Hätte mich gefreut, wenn, oder würde mich freuen, Deutscher Meister Leverkusen, St. Pauli Meister zweite Liga mit tatsächlich einer sehr, sehr ähnlichen Grundformation.
Ja.
Die gefällt mir sehr. Ja, aber scheint jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die verlieren irgendwie an Spannung so gerade.
Gucken wir mal.
Hütte ob 96 nochmal Spannung kriegt, das ist jetzt dann auch die Frage. Ne? Wie gehen die dann rein? Also ich tippe ein 3-0 für 96.
Also sag mal so, wenn du 50.000 Leute da im Stadion hast und hast den potenziellen Aufsteiger zu Gast, St. Pauli, die selber irgendwie 10.000 Fans mitbringen, da sollte man noch sagen, da sollte man schon mit Lust ins Spiel gehen, oder?
Das schon, aber die haben da so ein paar Spieler, die machen mir Angst, ne, bei St. Pauli. Also von daher, mit dem Unentschieden bin ich total zufrieden.
Wenn sie dir Angst machen, dann tipp doch für St. Pauli.
Nee, so viel Angst machen sie mir auch wieder nicht.
Was sagt denn deine Kugel? Du hast letztes Mal auch nicht dabei gehabt.
Nee, die ist irgendwie weggerollt.
Ich sag 2-1 für 96. Gut, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Und wenn ihr Lust habt, das Derby aus Braunschweiger Sicht, der Podcast heißt jetzt nicht mehr Löwengerüll, sondern der heißt
Studio Blau-Gelb.
Studio Blau-Gelb, hört da mal rein. Und die Braunschweig-Fans hören sich ja auch mal bei uns rein. Und dann schauen wir mal. Nächste Woche mehr, bis dann.
Macht's gut.
Macht's gut, tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.